Unser heutiger Gast ist Zukunftsforscher in der zweiten Generation. Seine Themen kreisen um die Generationenfrage, XYZ Millennials, um New Work, um Individualisierung, Lebensstile und Megatrends. Er hat in Wien Kulturanthropologie studiert, er schreibt Zeitungskolumnen, er produziert Filme und einen Podcast mit Zukunftsmenschen. Er unterrichtet als Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg das Fach Trendforschung. Er ist Autor von drei Büchern. Zusammen mit drei Co-AutorInnen hat er Generation global geschrieben. Außerdem stammen aus seiner Feder die Bücher Unsere fucking Zukunft, warum wir für den Wandel rebellieren müssen. Und ganz aktuell Sinnmaximierung, wie wir in Zukunft arbeiten.
Ganz toll vorgelesen, Christoph. Ich habe es aber auch echt geil
du hast es richtig gut
strukturiert, dass man es so hier gut lesen kann, ohne sich zu verhaken. Okay, also seit mehr als 5,5 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Gesprächen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was sind die großen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und was hat das mit neuer Arbeit zu tun? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Seid bei On the Way to New Work heute mit Tristan Hawks.
Grüß dich.
Moin in den Norden, in den guten alten Norden.
Du hast, Wir haben uns ja kurz kennengelernt und daher hast du ja schon einmal erzählt, du wurdest in Hamburg geboren, stimmt das?
Also wie ihr Hamburger mir zu verstehen gegeben habt, zählt Hennstedt-Ulzburg nicht zu Hamburg, aber ich dachte es zumindest mal. Also jein.
Also für mich als Zugereister ist Hennstedt-Ulzburg zählt auch als Hamburg. Also
ich danke.
Ich finde das völlig okay, ja. Und jetzt bist du in Wien, was man auch an der Sprachmelodie ganz leicht hört, sehr, sehr angenehm hört. Ich finde, wenn man sie so wie bei dir hört, ist das, hat das was wahnsinnig Verbindendes und Herzliches. Und deswegen bin ich schon, wir haben uns ja schon ein bisschen warm gequatscht eben, als Christoph noch kurz die Welt retten musste. Und deswegen fühle ich mich schon richtig wohl und freue mich aufs Gespräch.
Unfreundlichste Stadt der Welt, ne?
Ja, die Wiener, meinst du die unfreundlichste Stadt der Welt?
Ja,
ist das so?
Ja, ist so. Also, Nummer eins, wir haben Moskau geschlagen.
Ja. Uiuiui. Oh, das habe ich nie so erlebt. Ich habe mich immer wohlgefühlt in Wien.
Also doch, wenn ich vom Flughafen zu meinem Bruder fahre und frage, ob ich mit Karte bezahlen kann, dann sitzt meistens vorne ein Taxler, wie sie in Wien heißt, und sagt, oh, muss das sein?
Und die Geschichte ist ganz neu, weil du warst an diesem Wochenende in
Ich habe meinen Bruder besucht Wien. Und seine Kinder in der Tat. Wir wollten eigentlich vor Ort aufnehmen, haben aber gedacht, so, das wird nichts zu dritt, weil du bist halt hier. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lösen wir das jetzt? Und jetzt lösen wir es so wie genau hier. Aber Tristan, wir steigen immer mit der Frage ein und die ist wichtig. Insofern kriegst du sie auch wie alle anderen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, also das könnte man natürlich Blutslinie, Dynastie oder irgend sowas sagen, obwohl die Dynastie beginnt ja mit mir anscheinend. Das hängt natürlich schon groß damit zusammen. Ja. Also ich komme natürlich aus einer Familie, die, das kann man glaube ich zu Recht sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum, den Beruf der Zukunftsforschung etabliert hat. Oder ja, in Amerika gab es das schon auch davor, hier ist es natürlich relativ neu. Das hängt sicherlich damit zusammen, das kann man, glaube ich, nicht verneinen. Ich glaube aber, ein ganz, ganz entscheidendes Erlebnis für mich war, wie denn jeder gute, rebellierende Jugendliche, fand ich das natürlich, was mein Vater macht, alles eine Zeit lang natürlich auch ganz, ganz doof und lame. Und ich habe dann weil in Österreich, einziges Land in der EU, gibt es ja noch Wehrdienst oder soziales Jahr quasi. Ich bin zwar kein österreichischer Staatsbürger, aber weil all meine Kumpels in Krankenhäusern gearbeitet haben während dieser Zeit, habe ich ein Dreivierteljahr in Sri Lanka Englisch unterrichtet. Also quasi auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und das war, glaube ich, auch ein sehr, sehr einschlägiges Erlebnis für mich, sehr, sehr prägend. dass das über, also wenn man mal ein bisschen sich aus der eigenen Blase raus entfernt und eigentlich sieht, wie die Welt an vielen Orten doch eigentlich immer besser wird, auch gefühlt wahrgenommen besser wird, das war, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig für meinen Werdegang. Ohne das wäre ich nicht, wer ich heute bin.
Du hast eine englische, beziehungsweise jetzt seit Brexit irische Mutter, mhm. ne? Ja. Das heißt, du bist zweisprachig aufgewachsen. Was haben diese zwei Kulturen mit dir gemacht?
Ja, ich bin eigentlich eher englisch sozialisiert. Deswegen fühle ich mich auch in Wien, in Österreich, ein Land, das natürlich mit Sarkasmus und Zynismus sehr gut umgeht und mit Humor. Das muss man den Deutschen vielleicht ein wenig ankreiden gelegentlich. Vergleichsweise zumindest. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und aus der englischen Familienseite ist mein Großvater Historiker. Und das ist natürlich für den Beruf des Zukunftsforschers unglaublich praktisch. Ja, weil früh auf schon eben diese historischen Muster erkennen gelernt, die sich ja in die Zukunft auch, in der Zukunft eigentlich auch zeigen. Ja, also es ist nie immer gleich, aber es gibt schon Muster, die sich immer wiederholen. Und ich muss auch sagen, dieser Zwiespalt zwischen der englischen, irischen, angelsächsischen und deutschen Identität, der ist auch zu einem gewissen Grad ganz wunderbar, wenn man so ein bisschen fluider ist in der Identität. Also natürlich, also als Wiener würde man mich nicht festmachen, man würde mich auch nicht als Deutschen festmachen, als Engländer würde man mich auch nicht festmachen, und das kann ich immer sehr gut, je nachdem, wo ich gerade bin, ausspielen. Also hier im schönen Norden sagt, ach wie schön, wie angenehm ein Wiener spricht, hier überall nennen sie mich Pifke, und in England bin ich dann irgendwie eine Mischung aus beiden, ja, also ist so ein bisschen Weltenwandler, aber das trifft sich eigentlich ganz gut, weil man kann halt beide Seiten spielen.
Ach, die deutschen Kosenamen, die erinnere ich aus der Schweiz noch sehr gut. Piefke, Gummihälse, also das in der Tat haben wir so einige. Sehr schön.
Ich finde, du hast mir eine super oder uns eine super Einstiegsvorlage gegeben mit dem Historiker in der Familie, dass das eine gute Basis ist fürs Thema Zukunft. Und da fallen mir zwei Leute ein. Einen hatten wir noch nicht zu Gast, aber hoffen wir, werden wir noch zu Gast haben, nämlich Yuval Noah Harari, der ja auch Historiker ist und daraus abgeleitet den Blick in die Zukunft gewagt hat. Und der zweite, den hatten wir schon zu Gast, Rutger Breckmann. Bist du eher Team Breckmann oder eher Team Harari, wenn du in die Zukunft guckst?
Ich bin Team Harari, ganz klar.
What?
Wow, das ist
spannend, weil wir sind beide Team Breckmann. Dann lass es loslegen und dann erzähl doch mal ein bisschen, vielleicht gehen wir doch mal so rein, dass du einen Blick erstmal uns in die Zukunft gönnst, deinen Blick in die Zukunft. So ein Allgemein, also, und dann von da.
Man muss das, glaube ich, ein bisschen natürlich auch relativieren. Also ich bin halt auch mit Hararis Büchern zu einem gewissen Grad in Anführungszeichen groß geworden. Also in meiner Zeit, wo ich dann auch fähig war, Informationen aufzunehmen. Es ist nicht so, dass ich alle Thesen von ihm teile, aber ich finde diese systemische Denkweise und natürlich auch, der denkt ja auch sehr anthropologisch. Ja, der denkt sehr aus kulturellen, soziologischen Blickpunkten auf das Ganze, also sozioevolutionär, das trifft mich sehr, sehr gut in der Denke. Ich stimme ihm nicht bei allem zu, ja. Also das mit den Technologie-Religionen, da habe ich so meine hoffnungsvollen Zweifel, sage ich mal. Also dass wir eines Tages alle eine KI anbeten, das ist hoffentlich nicht so, aber grundsätzlich ist das eher so meine Denkschule, die ist auch ein bisschen gelegentlich mal internationaler. Wenn wir jetzt zu meinem Blick in die Zukunft kommen, ich sehe das Ganze immer sehr durch. Ich habe mir das Thema Generation sehr unter den Nagel gerissen. Ich sehe das immer durch Generationsbrillen. Und es ist ja so, es gibt momentan, das habt ihr sicherlich auch schon gehört, diesen Begriff Enkelfähigkeit, Enkelfit, der die ganze Zeit rumläuft. Das ist so ein bisschen das Greenwashing des Generationenkonflikts, wenn man mich fragt. Ja, also das sagen jetzt einfach alle, weil es halt cool klingt und man ist halt ein bisschen enkelfähig. Und meistens bedeutet das eigentlich herzlich wenig. Und die gute Nachricht ist aber, meines Erachtens zumindest, im Notfall oder im Ende lösen sich unsere Probleme sowieso demografisch. Ne? Also auch wenn diese Klischees immer da sind. Die nächste Generation ist smarter, in unserem Kontext jetzt auch noch weiblicher smarter. Und das führt eigentlich zum Fortschritt der Menschheit. Ja? Also auch wenn alle immer sagen, die nächste Generation ist verloren und dumm und verblödet und faul, das kann man bis in die Antike zurückverfolgen, dass man das immer über die nächste Generation sagt. Eigentlich sieht man den Fortschritt der Menschheit immer an den Kindern. Und das läuft immer so weiter. Ja? Und das ist eigentlich der Blickwinkel und auch der, der mich zum Optimismus verleitet, dass man einfach sieht, wenn man mal da wirklich reingeht und die Klischees beiseite lässt, und Klischees machen mir riesen Freude und viel Spaß, dann sieht man eigentlich, dass alles auch in der Generationenabfolge immer besser wird. Und das ist eigentlich der Blickwinkel, den ich habe.
Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt eine Mini-Werbeunterbrechung und ein kleines Highlight in den nächsten Wochen, das ihr euch im Kalender anmarkern könnt zum Jahresauftakt. Der 25. Januar um 16.45 Uhr haben wir im House of New Work den zweiten Teil unserer Veranstaltung New Leadership – Führen in Zeiten hybrider Herausforderungen. Wir hatten den ersten Teil schon im letzten Jahr. Der war sehr gut besucht und es gab wirklich richtig gute Resonanz. Und da haben wir angekündigt, dass wir in diesem Jahr den zweiten Teil durchführen werden, nämlich gemeinsam mit der Bundeswehr, um ganz konkret zu sein, mit dem Leiter der Führungsakademie der Bundeswehr, Admiral Bock, und dem Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, Sven Weizenegger. Und wir werden uns dem Thema widmen, was können wir lernen von Jahrhunderten militärischer Führung und auch aus den aktuellen Herausforderungen, die dort anstehen. Wie können wir diese Methoden mit New Work verbinden? Denn hier geht es einmal eben um jemanden, der tatsächlich den Blick hat auf die Nachwuchsführungskräfte der Bundeswehr und jemand, der den Blick hat auf die technischen Herausforderungen und Grenzen und Möglichkeiten, die es dort eben auch gibt. Also rund um das Thema Zeiten, hybride Herausforderungen und wie wir mit Führung dem Ganzen begegnen können. Das ist das Event am 25.01. im House of New Work, 16.45 Uhr, pünktlich sein selbstverständlich, und da es sich hier um eine Veranstaltung handelt, wo wir Verbindlichkeit von euch einfordern, selbstverständlich meldet ihr euch dann bitte auf houseofnewwork.com/events vorher an, damit wir wirklich einen guten Überblick haben, wer denn auch alles kommt. Also, wir freuen uns. Es ist schon ziemlich gut gebucht und insofern jetzt nochmal die letzte Möglichkeit für ein paar Plätze. Seid dabei. Wir freuen uns sehr auf euch. houseofnewwork.com/events. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Lass uns doch mal mit dem Thema Generation ruhig anfangen. Auf deiner Seite finden wir X, Y, Z. Warum noch nicht Alpha? Oder bist du dir noch nicht sicher, ob die nächste Generation wirklich Alpha heißt? Also
ja, ich finde den Begriff Generation Alpha ein bisschen faul. Das hängt natürlich von dem großen strategischen Fehler der Generationsforscher ab, bei dem Buchstaben X anzufangen. Das war irgendwie nicht sehr zukunftsforscherisch gedacht, muss man sagen. Ja. Also uns sind jetzt sehr
Ich bin noch 20 Tage dran vorbei. Ich bin noch Boomer. Also wir haben ja
noch nicht mal Buchstaben gekriegt. Mein herzliches Beileid.
Ja, ganz schlimm. Ja, danke.
Aber es ist okay. Ich bin auch in der Zombie-Generation. Ich bin auch so Übergang Millennial Z. Bin da auch genau drin gefangen. 93er, ne? Okay. Das ist auch so.
Sehr schön. Aber lass uns mal mit ein paar Klischees anfangen, dass du mal ein bisschen was erzählst, was du so die schlimmsten Klischees findest und dass du vielleicht ein bisschen aufräumst. Und dann bewegen wir uns von dort vielleicht in die inhaltlichen Themen auch rein.
Also das beste Klischee ist immer, die nächste Generation ist faul und dumm. Das gibt es seit eh und je. Und wenn man aber dann mal nachschaut, ja, eine Sache, die stimmt, ist, dass der IQ abgenommen hat, schon seit 60 Jahren oder seit 50 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Das liegt aber daran, dass der IQ einfach mittlerweile Sachen abfragt, die gar nicht mehr relevant sind. Also sich Wissen zu merken, großteils, ist nicht mehr wirklich so interessant. Das haben wir alle schon in unserer Hosentasche. Aber zum Beispiel der höhere Bildungsstandard, ja, also der Prozentsatz an jungen Leuten, die eine höhere Bildung absolvieren, ist stetig gestiegen. Da kann man mal das entzaubern. Dann gibt es das Gute mit der neuen Technologie, lassen die nächste Generation verdummen. Wie schon gesagt, also wenn man ein Gerät hat, in der das geballte Wissen der Menschheit drin ist, kann man das, glaube ich, nicht als Verdummung bezeichnen. Und auch Sokrates oder Plato haben mal gesagt, dass Bücher die nächste Generation zum Verdummen bringen werden, weil sie verlernen werden, sich Sachen zu merken. Ist auch nicht so gut gealtert, das Kommentar. Also insofern sieht man dieses Klischee, gibt's immer wieder, ist immer wieder Quatsch. Und vielleicht eine letzte Sache noch, gerade im Kontext unserer Generation Z jetzt gerade, dass man eben sagt, ja, die reden so viel über Nachhaltigkeit, aber handeln dann gar nicht so. Da muss man sagen, zu einem gewissen Grad liegt das auch daran einfach, dass deren Kaufkraft so unglaublich niedrig ist im Vergleich zu den früheren Generationen. Das hat demografische Gründe. Vor allem, weil die Boomer so lange leben und die ganze Kohle festkarren. Das sage ich mit einem Augenzwinkern. aber es ist einfach so, die Babyboomer haben 60% des globalen Wohlstands. Ja? Da, und da, das heißt, die anderen vier Generationen müssen sich jetzt den Rest teilen. Die haben einfach keine Kaufkraft, um diese ökologischen oder sozioökologischen Kaufentscheidungen immer treffen zu können. Ja? Also wenn man dann jemanden erwischt, der in den Primark geht, sagt man sofort, ja, ich wusste es doch, die verhandeln sich gar, benehmen sich gar nicht so, wie sie sagen. Ein paar T-Shirts braucht man schon auch. Also das sind, glaube ich, so die drei großen, die man mal entzaubern kann.
Ja, spektakulär. Also ich bin ein großer Fan von Y und Z. Ich habe zwei Söhne im Alter von 24 und 26 und bin immer wieder erstaunt über die, ja, die Sicht auf die Welt, die diese beiden Jungs haben und ihre Freundinnen und Freunde. Und ich habe eben überhaupt gar nicht dieses Klischee, kann damit nichts anfangen, habe auch immer mit jüngeren Leuten im Wesentlichen zusammengearbeitet, weil ich eine Werbeagentur aufgebaut habe, ein Sportunternehmen jetzt. Und ich bin eigentlich so gepolt, dass ich viel, viel mehr von den jungen Menschen lerne. Ich lerne auch was von den Älteren. Am wenigsten lerne ich aus meiner exakt gleichen Altersgruppe, aber am meisten von den Jungen und einiges eben auch von den Alten. Und ich glaube, dieses Verbinden von Generationen, was ich auch mal irgendwo gelesen habe über dich, dass das ein Ansatz ist, den du wichtig findest, das ist das, worauf es ankommt. Weil ich glaube einfach, dass unterschiedliche Perspektiven, diverse Perspektiven, dazu gehört auch eine Altersdiversität, uns weiterbringen und eben nicht das Bashen von in die eine Richtung, die ganzen schlimmen Boomer. Ja, als Generation haben wir versagt, aber ich glaube, als Einzelmenschen gibt es auch da ein paar ganz
Na, da muss ich jetzt widersprechen. Da muss ich jetzt die Boomer ein bisschen loben und in Schutz nehmen. Also, was die Boomer weitergebracht haben an Rechte für Frauen, für Homosexuelle zum Beispiel, was sie aber auch im Thema Ökologie haben sie auch schon mal ordentlich rebelliert. Das ist dann vielleicht so ein bisschen in der freien Liebebewegung untergegangen, 68er und so. Ihr habt schon ordentlich was weiterbewegt. Ja? Man darf einfach nicht vergessen, die Nachkriegsgeneration, wenn man zurückschaut auf die Generation davor, die diesen, also das muss man, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext nicht weiter ausführen, muss man sagen, ist da unglaublich viel weitergegangen. Was Liberalisierung, Individualisierung, in Anführungszeichen Gleichberechtigung, da schrauben wir ja noch dran. Aber jede Generation hat so seine Rebellion und verändert die Welt auch dadurch. Und das haben die Boomer auch, gerade weil sie so viele sind und den Zeitgeist so geprägt haben, massiv getan. Und die Wirtschaft, also der Großteil der Wirtschaftsleistung Deutschlands gehört halt und wurde auch großteils geschaffen von den Boomern. Das kann man schon anerkennen. Ja? Dass ihr jetzt alle spießig geworden seid, ist nicht meine Schuld. Aber grundsätzlich sieht man schon, jede Generation hat da etwas bewegt und das sollte man der auch nicht absprechen.
Ja, danke.
Gerne. So, ich merke hier einen großen Relief an der,
an der Seite. Jetzt kann ich doch noch beruhigt ins Weihnachtsfest.
Als du neulich im House of New Work warst, da hattest du verschiedene Slides präsentiert und so ein bisschen aufgezeigt, die Unterschiede, Eigenheiten auch der Generation. Und besonders so in Richtung Generation Z, die kommt, dass es gewisse Dinge gibt, wo die Generationen sich einfach nicht verstehen. Also du löst es immer ganz gut auf, wenn du es erklärst, woran es liegt, aber so im Alltag manchmal so, wie kann es sein, weiß ich nicht, was hatten wir für ein Beispiel, fordern Stabilität und pünktlichen Feierabend, aber wollen auch ein hohes Gehalt. Also das, wo man dann losgeht und sagt, ne, wo du gerade gesagt hast, wie kann man diese Missverständnisse aus dem Weg räumen? Kannst du noch mal so ein bisschen aufmalen, was so typische, jetzt nicht nur Vorurteile sind, sondern Dinge, die du wirklich auch mit Zahlen, Daten, Fakt belegst. Generation Z, das sollte man im Blick haben. Ja. Millennials, Folgendes und so weiter. Mhm.
Also vielleicht mal bei der Generation Y, meiner, bei den Millennials angefangen. Wir waren, das muss man einfach sagen, oder sind auch, haben so postmaterialistische Tendenzen gehabt. Das hat man sehr schön sehen können eine Zeit lang. Wir sind ja so am Ende des Wirtschaftswachstums des 20. Jahrhunderts, wenn man so möchte, groß geworden. Da war, die Eltern hatten noch gut viel Kohle, die Wirtschaft sah gut aus. Man hat abgelegt von Besitz als Status und hat zum Beispiel Reisen als Status gesehen. Das war unser großes Statussymbol eine lange Zeit lang. Ja. Ganz überspitzt gesagt, der Leitsatz, sammle Momente, nicht Dinge. Schmerzt mich zwar ein bisschen, weil es doch gar pathetisch ist, aber man sieht schon, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Und bei der Generation Z sieht man jetzt durch die hohe Verunsicherung, die sie erlebt haben, durch natürlich die multiplen Krisen, wir hatten auch Krisen, aber die Dichte war nicht so hoch, man kann sich von Krisen ja auch wieder erholen, wenn nicht immer die nächste kommt, dass die wieder gerade in Bezug auf Arbeit so Sachen aus der in Anführungszeichen alten Arbeitswelt wieder wollen. Diese Stabilität, 8 Stunden absitzen, aber um 16 Uhr ruft mich dann keiner mehr an. Also das, was wir so versucht haben zu verändern, wir haben ja schon mal dafür ein bisschen rebelliert und protestiert und versucht, die Arbeitswelt ein bisschen zu verändern, Homeoffice, flexibles Arbeiten, Vertrauen, Arbeit und so weiter, dass die enttäuscht wurden, diese Erwartungen und diese Forderungen, und dass die Generation Z da jetzt so einen leichten Gegentrend gegensetzt, weil sie eben einfach pragmatischer ist. Ja, das, also man kann sich das so sehr schön als zugespitztes Beispiel erklären. Es gibt ja, man sagt ja immer, die Generation Z, das sind so die woken Klimaaktivisten und so weiter. Und dann gibt es aber darin so einen kleinen Prozentsatz, 15% oder so, die wieder total auf so Sachen wie Lamborghinis und sowas stehen. Also diese alten Protz-Status-Dinger. Und das entsteht natürlich aus Zeiten der Knappheit, die wir jetzt gerade haben. Ja, also da sieht man so eine Rekursion, ein Gegentrend auf das, was eigentlich grundsätzlich im Kommen war. Das ist nicht, weil sie es unbedingt wollen. Das sind nicht ihre tiefen Bedürfnisse. Das kann man in Erhebungen sehen, sondern das ist so ein bisschen ein Kapitulieren. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt aus der Generation Z wäre und mir den Arbeitsmarkt anschauen würde mit den Gehältern, die da gezahlt waren, würde ich auch sagen, okay, gut, dann sitze ich die 8 Stunden ab, aber dann geht's mal zu Hause. Bitte nicht am Nerv.
Ja, also das, genau das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist das, was ich so spannend finde, diese Dinge eben zu entzaubern an so einigen Grundprinzipien, ne? Wo man sagt, so Leute, guckt euch mal die Demografie an. Allein, was du sagtest, eben 60% des globalen Kapitals liegt bei den Boomern. Heißt das dann aber für so eine Generation, sagen, ja, pff, du, dann brauch ich mich nicht anstrengen? Oder was würdest du jetzt daraus ableiten, was hat die Generation zu tun? Was haben aber auch vielleicht andere zu tun, die noch die Arbeitgeberinnen sind, wo Gen Z jetzt arbeitet?
Wir sind jetzt gerade an einem unglaublich spannenden Punkt, an dem Wendepunkt, glaube ich, in dieser Dynamik, weil natürlich die Boomer jetzt großteils aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die kommen jetzt ins Pensionsalter. Ich glaube, in den nächsten 5 Jahren werden dann pro eine Person, die in den Arbeitsmarkt reinkommt, 2 rausgehen in Deutschland. Ja, da sieht man schon mal eine ziemliche Verschiebung. Das war ja, als die Boomer jung waren, da gab es Wirtschaftswachstum und so viel Arbeitskräfte am Markt wie noch nie, im Verhältnis zu sozusagen Pensionierten. Da hat dieser Generationenvertrag noch besser funktioniert. Aber jetzt ist ja genau der Punkt, wo sich das Ganze umdreht, ja, wo die Pyramide sozusagen invers wird. Und das ist aber eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil das gibt natürlich der Generation Z und auch den Millennials großteils, auch ein paar Xern, eine ganz, ganz neue Verhandlungsbasis. Ja, das sieht man ja auch gerade. Jetzt reißen sich alle um Arbeitskräfte und Fachkräfte. Und das gibt einem natürlich auch, der Arbeitsmarkt ist ein freier Markt, natürlich ganz neue Verhandlungsbasisen. Ja, also da sieht man, wie die Unternehmen jetzt auf einmal sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, wie passe ich mich jetzt an, dass ich die überhaupt noch kriege? Weil sonst kommen die nicht. Und da hat man eben die 2 Hebel. Entweder man etabliert sinnvolle neue Arbeitskulturen und Arbeitskonzepte und lässt dieses alte industrielle Denken ein bisschen sein. Oder man schraubt einfach das Gehalt ganz, ganz hoch. Ja, mit beiden kriegt man die. Und ich glaube, das ist die Kehrseite der Demografie in diesem Fall, ist es zu wenig Junge, so viele Alte, gibt denen wieder eine neue Verhandlungsbasis und so wird die nächste Wandlungsdynamik da reinkommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die gute Nachricht in dem Ganzen.
Glaubst du eigentlich, dass wir, also die Zahl hatte ich so noch nicht gehört, aber klingt total nachvollziehbar, also 2 auf 2 Ausscheidende kommt eine Person, die neu reingeht, dass wir jetzt dramatisch eigentlich um die Alten auch kämpfen müssen, also dass die Boomer, die, sagen wir mal, wichtiges Know-how haben, die auch vielleicht die Energie und die Lust haben, dass man die wirklich auch wieder zumindest teilzeitmäßig in den Arbeitsprozess integriert. Also meine These, ich glaube ja, das ist für mich die zweitgroße Kraft neben Frauen, die ja auch viel, viel besser und viel früher und viel nachhaltiger integrieren müssen. Ich glaube, ohne Frauen und ohne Alte werden wir es nicht schaffen. Wie ist da deine Perspektive?
Also es ist einer der paar Hebel, die wir haben. Also ein Hebel, den wir haben, ist Automatisierung. Ja? Also es gibt ganz viele Jobs, die müssen einfach nicht mehr existieren. Die müssen nicht mehr von Menschen gemacht werden. Dann haben wir, wie du schon gesagt hast, ältere Menschen wieder in die Arbeit reinbringen, was auch total sinnvoll ist, weil der Großteil von ihnen hat ja jetzt nicht mehr in so physisch erschöpfenden Tätigkeiten gearbeitet, wo der Körper mit 60 schon kaputt gemahlen war von irgendeiner Mine oder von einer Fabrik. Das heißt, und Erfahrung und Weisheit, das brauchen wir ja auch ganz dringend in der Wirtschaft. Es braucht ja beides. Junge, innovative Kreativität gepaart mit sozusagen alter, behutsamer Erfahrung. So würde ich das sagen. Das heißt, das auch. Frauen absolut. Und das Letzte, was wir in Deutschland ja noch, das liegt auch, glaube ich, an mehreren Gründen, aber unter Umständen auch an der hohen Komplexität der Sprache, ist natürlich auch Migration. und Bürokratie. Ja, das ist der letzte Hebel, den man hat. Und aus diesen Hebeln wird man sich das Ganze zusammensetzen müssen. Aber das heißt, es ist ein Problem, aber es gibt auch verdammt viele Lösungen dafür. Und wo man das hinstreut, meiner Erfahrung nach ist Deutschland jetzt nicht so das Land, das unbedingt auf Automatisierung setzen wird, und Digitalisierung. Also sollten wir vielleicht an den anderen Hebeln drehen.
Ja. Du hast uns vorhin im Vorbereitungsgespräch erzählt, dass du gleich, wir sagen nicht für wen, aber dass du nach unserem Gespräch ein Interview hast, wo es auch um positive Prognosen geht. Ne? Also was kann uns eigentlich Hoffnung geben? Wir kommen aus einer Corona-Krise, wir haben einen unfassbaren Krieg, der hier gerade vor unserer Haustür stattfindet. Wir haben eine Inflation auf einem Niveau, die dramatisch ist. Wir haben ein echtes Ökologieproblem. Wir haben ziemlich viel aktuell vor der Flinte, wo ich mal sage, wow, was wir unseren XYZA, was wir den oder Alpha, was wir den hinterlassen, ist der Hammer. Jetzt hast du die Chance, deine Thesen vergleich zu üben. Was gibt dir Hoffnung, dass wir das vielleicht doch alles in den Griff kriegen?
Okay, fangen wir mit der Klimafrage an. Also das haben wir irgendwie einfach nicht kommuniziert gekriegt, aber Deutschland wird seine Klimaziele, was Energiewende geht, problemlos erreichen, wahrscheinlich sogar ein bisschen drüber schießen. Das sieht man mittlerweile. Ja. Also gerade wenn jetzt dann auch die hohe Nachfrage in den nächsten 2 Jahren mit bedacht wird, wenn wir das Ziel übererfüllen. Also so schlecht stehen wir da gar nicht da als Deutschland. Mhm. Dann vielleicht auch noch, wir sind Platz 8 des Social Progress Indexes. Ja, also von der ganzen Welt werden da Länder mit 45 verschiedenen Faktoren werden zusammengerechnet, wie sehr wird das Land den sozialen und Umweltbedürfnissen der Bevölkerung gerecht. Mhm. Da sind wir Platz 8 und vor uns sind die ganzen Skandinavier, ja, und Neuseeland. Also auch nicht so schlecht. Und zu guter Letzt vielleicht mal 3 pragmatische Beispiele hier aus verschiedenen Bereichen. Die Inflation wird nächstes Jahr auch wieder abnehmen. Ja, also diese riesige Krise mit der Ukraine, die jetzt als Dauerkrise akzeptiert worden ist, es hat sich ja auch, die globale Wirtschaft hat sich ja als anpassungsfähig bewiesen. Klar, die Preise sind jetzt noch hoch, aber das wird auch wieder runtergehen. Ja, also den Zenit haben wir da, glaube ich, schon überschritten, so wie das ausschaut. Außer jetzt fliegen die nächsten Raketen irgendwo los, aber das ist so volatil, das kann man sowieso nicht berechnen. Also wir sind schon ein resilientes System. Und vielleicht eine Sache, die wir schon ganz vergessen hatten, weil wir uns irgendwie nicht genug loben, wenn man mich so fragt. Wir haben, das muss man einfach schlicht und ergreifend sagen, die Corona-Krise extrem gut in den Griff bekommen. Also wir haben das total gemeistert. Also wenn man das mal vergleicht mit wie vielen Leuten zum Beispiel, und man muss ja mitbedenken, die Bevölkerung ist ja heute 4-mal so groß, ja, als damals. Wenn man das mit der schwarzen Pest vergleicht, die irgendwie knapp 60 Millionen Leute geschnitzt hat und global hat Covid wahrscheinlich so an die 8 Millionen getötet, da muss man sich schon mal vor Augen führen, wie gut wir das eigentlich in den Griff bekommen haben. Ja? Also ich würde da, und ich meine AIDS alleine, 30 Millionen. Mhm. Ja? Also klar, da ist mehr Zeit dran jetzt auch schon gelaufen, aber wie schnell wir auch die Lösung darauf gefunden haben, ist schon beeindruckend. Das muss man einfach festhalten. Ja? Also da kann man sich auch mal ein bisschen loben als Menschheit.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ist das eher was typisch Deutsches, dass wir da so negativ drauf gucken? Also ich habe eine Kurve vor Augen, die ich gerne bemühe in Vorträgen. Ich weiß nicht, ob wir da noch nicht drüber gesprochen haben, dass wenn sich Dinge exponentiell entwickeln und wir denken in so linear weiter, dann gibt es so einen Bereich, wo die exponentielle Kurve noch so einen Bauch unter der linearen Kurve bildet, bis dann beide sich treffen und dann kommt dieser Magic Moment oder ich nenne ihn auch manchmal Oh-Shit-Moment, wenn andere merken so, okay, krass, das Internet bleibt doch und das iPhone ist a thing. Und diese Kurve da drunter, dieses Bauchige, das nenne ich mal die deutsche Kurve, wo alle sagen, oh, also das mit dem, das Metaverse wird sich nicht durchsetzen und dies mit der Cloud auch nicht und gib mir bitte die Tastatur von meinem BlackBerry zurück. Das ist so richtig deutsch. Oder beobachtest du das auch in anderen Ländern?
Ja, also es ist insofern, glaube ich, gerade wenn es um wirtschaftliche Neuerungen geht, sehr deutsch, weil wir natürlich als Nation, ich sage schon wir, also da sind wir schon wieder bei den verschiedenen Identitäten. Was Deutschland extrem gut kann, ist Industrialisierung und Industrie. Das ist das, was Deutschland, das hat geopolitische Gründe hauptsächlich. Also nach Amerika, eines, glaube ich, das neben China kann man sagen, das beste industrielle Land, jetzt wenn es um pure Wirtschaftsleistung geht, hat sehr ähnliche geopolitische Gegebenheiten. Da geht es vor allem um Flachheit und auch verbundene, navigierbare Flüsse, ja, schrägerweise, weil das quasi in Industrie am Anfang gratis Logistik ist. Während die Griechen, die haben viel zu viele Berge, die werden niemals eine sinnvolle Industrie auf die Kette kriegen. Und deswegen halten wir uns daran so fest. Ja? Und deswegen ist alles, was auch neu ist, immer schwierig und schlecht. Und das ist aber auch, muss man sagen, ich finde das ja auch ganz charmant an uns Deutschsprachigen. Ja? Also wenn man sich entscheiden muss zwischen diesem overachieving Americanism, der irgendwie sagt, everything is awesome and I'm gonna do everything, finde ich das Selbstgeiselnde fast irgendwie angenehmer, muss ich sagen. Aber gut, das ist das.
Aber
ist
die Karten, die 99-Dollar-Karten von Trump mit NFT, findest du auch geil, oder?
Ich habe mich schon gefragt, mein Bruder ist Grafiker, ob der vielleicht nicht auf mich ummünzen könnte.
Entschuldigung, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, das war nur, lag nur auf dem Elfmeterpunkt. Ja,
Nee, hast du versenkt. Ich glaube, das reicht eh. Also ich will jetzt nicht zu böse über uns sein. Wie schon gesagt, wir machen es ja eigentlich sehr gut.
Ja.
Ich bin ja auch auf der Seite der Schmunzelnden, deswegen nenne ich es ja die deutsche Kurve und treffe damit immer wieder Füße, die sich auch manchmal angegriffen fühlen, das durchaus. Und eines der jüngsten Beispiele, die ich habe, ist Chat-GPT, also die KI, die wirklich jetzt in der Konversation herausragende Dinge bewegt. Das ist für mich so eines der Beispiele, wo man davor sitzt und sagt, ja, das Ding ist noch nicht fehlerfrei. Und dann gibt es Leute, die sitzen davor und sagen, siehst du, das macht dauernd alles falsch. Siehst du, das funktioniert nicht. Dann sage ich so, okay, aber ist schon klar, dass es halt so der Anfang ist.
Aber wir werden es wirklich in den nächsten Monaten erleben, dass LinkedIn-Beiträge von diesem Algorithmus geschrieben sind. Weil wenn du dir anguckst, 95% der LinkedIn-Beiträge sind so boring und abgeschrieben und zusammengeklaut. Das wird so schnell gehen, dass eine KI diese Artikel rausholt.
Das ist genau das Ding, ne? Also,
ja.
Das sag nochmal.
Die sind vor allem so platt, die LinkedIn-Beiträge. Also was da so richtig zieht, das ist... Schade, dass, also auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass viele aus den anderen sozialen Medien dahin fliehen, ja, auf unsere Plattform, uns New Workians. Aber gleichzeitig kommen da jetzt auch die ganzen Erscheinungen wie irgendwie leicht bekleidete Frauen von Instagram und Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege von TikTok und so. Also das nervt mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, ja. Also wir werden es sehen. Ich würde gern nochmal, erstmal danke für den positiven Blick in die Zukunft. Das finde ich passt jetzt so, wenn wir die Folge hören, wird es schon early next year sein. Ich habe einen Punkt, ich bin auch ein Mensch, der genau diese positiven Chancen sieht und auch für die nachfolgende Generation trotzdem noch ein Leben, was schön sein kann. Was mir zunehmend Sorge macht, sind die Autokraten und die sich verhärtenden Fronten in politische Lager, ne, à la USA, wo man sagt, also Republikaner, Demokraten, also innerhalb einer Familie wirst du diesen Graben nicht mehr kitten können. Gibt es auch positive Aspekte, die du so, was Politik angeht, auf einer globalen, aus einer globalen Perspektive uns mitgeben kannst?
Ja, die Generation der traumatisierten Autokraten werden auch irgendwann sterben. Das ist, glaube ich, der Optimismus, den man da bringen kann. Also man sieht das ja schon, finde ich, sehr entlang von Generationslinien auch. Ja. Also das sind ja immer große Kränkungen, die auch damit verbunden sind. die natürlich noch so Machtpolitik aus einer vergangenen Epoche noch jetzt zu Ende spielen. Ja? Also es ist schon kein Zufall, dass das alles alte Säcke sind, die das machen. Also da muss man einfach schlicht und ergreifend so sagen. Wobei man jetzt auch ehrlicherweise sagen muss, dass jetzt, wo ich in Österreich lebe, das natürlich jetzt nicht unbedingt das Fallbeispiel für gelungene Politik von Jugendlichen ist. Ich meine, vorsichtig. aber da sieht man auch die Kehrseite der Demografie da wieder. Dass natürlich auch, wenn da junge Hüpfer rankommen, die müssen, wenn sie realpolitische Mehrheiten haben wollen, müssen sie Politik für Alte machen. Ja? Weil da sind einfach viel, viel mehr Wählerstimmen drin. Also das ist, glaube ich, ein Problem, das wir da auch in den Griff bekommen müssen. Aber ich bin da eigentlich, man sieht ja gerade in den Ländern, wo Frauen an die Macht kommen und vor allem junge Frauen, Deutschland, Merkel ist nicht unbedingt junge Frau, aber dennoch eine Frau, das bringt schon eine ganz andere Qualität an Politik. Finde ich auch. Und das ist, glaube ich, auch der Ausblick, ja, dass immer mehr Frauen in die Politik gehen.
Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, sie ist ja relativ früh auch in machtvolle Positionen gekommen. Ne? Also sie war auch jung, als sie in die Politik, in ihre ersten Ämter gekommen ist. Ja,
aber mit ihr assoziiert man eben diese Ruhe und Stabilität auch, die einfach unglaublich wichtig war, finde ich.
Ich würde gerne nochmal eine Frage in deine Richtung stellen, die so ein bisschen historischen Blick aufmacht, aber was es für die Zukunft bedeutet. Ich glaube, es war Ray Dalio in seinem jüngsten Buch, der so ein bisschen diese Kurve, wenn sie dann runterfällt, irgendwann aufzeigte und auch eben aufzeigte, es hat mit einer gewissen Dekadenz zu tun. Immer wieder in der Geschichte, wo es so Phasen gibt, ne? Menschen sind sich zu schade, man will nicht mehr arbeiten, man will die Arbeit weggeben und so weiter. Und ich würde es überhaupt gar nicht auf Generationen münzen, aber ich erlebe über Generationen hinweg so eine gewisse Haltung im Sinne von, nee, habe ich keine Lust mehr drauf und so weiter. Ist das habe ich da einen verklärten Blick? Also hat das gar nichts mit dieser Dekadenz zu tun, dass man irgendwann sagt, so, ja, wir sind uns alle viel zu schade für? Oder würdest du sagen, naja, gibt es schon Belege für aus der Geschichte, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Holland, ich habe jetzt kein Beispiel, wo es war, aber ich fand es sehr faszinierend, was der Dalio da aufzeigte und dachte so, Mensch, also wenn wir in die Falle jetzt laufen, sieht das nicht so rosig aus.
Also ich kenne das gerade über das Thema Generationsforschung als die Pendulumtheorie, die besagt, dass eine Gesellschaft immer zwischen Kollektivismus, ja, also dem Gegenteil von Individualisierung und dann eben der Individualisierung hin und her schlägt. Und ich glaube, im deutschsprachigen Kontext, glaube ich, haben wir das Zeitalter des Kollektivismus, das kennen wir noch, das hat 1945 geendet, und sind seitdem sehr in Richtung Individualismus gestreut. Ne? Und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Zenit vorbei. Ich glaube, das Pendel bewegt sich jetzt bald oder jetzt schon langsam wieder zurück in Richtung, was sind unsere Gemeinsamkeiten wieder. Und das ist auch gut. Das ist dieser Spitzenpunkt, den du da angesprochen hast, den du als Dekadenz bezeichnest, den würde ich teilen. Ich glaube aber, dass das Pendel bereits am Rückschlagen ist und beschleunigter Auslöser war vor allem waren die Lockdowns. Ja. Also diese Rückbesinnung auch auf die Nächsten, auf die Liebsten. Ich meine, wenn man die Leute fragt, das Schönste fanden die Leute mit Abstand wieder mehr bei der Familie zu sein. Ja? Also das war schon ein ausschlaggebender Momentum, der diese Dynamik beschleunigt. Das kann man auch, also das Beispiel, das ich da kenne noch, ist das gute alte Rom. Ne? Das streiten sich ja auch die Geister und die Historiker, warum das gefallen ist. Aber am Ende war das einfach eine unglaublich individualisierte, viel zu große, wenn man so möchte, Gesellschaft mit viel zu vielen verschiedenen Polen. Das war zu komplex. Es ist vor allem zu komplex für stark hierarchische Strukturen, um so etwas zu halten, und dann implodiert es. Ja? Und ich glaube, wir umgehen diese völlige Implodierung diesmal historisch, weil eben zum gewissen Grad da Covid auch einfach das beschleunigt hat und uns klar gemacht hat, bevor das komplett ausschreiten und eskalieren musste. Ja. Und auch, so tragisch es auch ist, unser Krieg in der Ukraine, der da gerade stattfindet, hat ja auch ein Gemeinschaftsgefühl auf dem Planeten ausgelöst. Ja. Also ich habe mich nur einmal dazu geäußert, weil ich finde, das ist dann für andere Leute, sich dazu zu äußern. Ich habe nur einmal eine Kolumne geschrieben, die hieß, ganz am Anfang hieß Danke Putin, ja, weil sie ganz klar gezeigt hat, wo die Zukunft nicht hingehen kann und wer wir eigentlich nicht sind. Ja, und das ist, glaube ich, ausschlaggebend gewesen. Das sind, glaube ich, so die zwei Parameter, die das jetzt wieder in Richtung Gemeinschaft schieben. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Ja, also gerade in der deutschen Geschichte wissen wir, wenn wir zu sehr in den Kollektivismus abdriften, ist das verdammt gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher. Ja, weil zwischen Faschismus und Dekadenz gibt es schon große Unterschiede.
Mhm. Es ordnet es nochmal auf jeden Fall ein. Und ich musste gerade daran denken, es gibt so ein schönes historisches Beispiel, dass in Deutschland die sehr einzelnen Länder damals oder kleinen Staaten, die sie ja waren, ein richtiges Einigungsgefühl hatten, als sie gemeinsam gegen Napoleon III., glaube ich, gekämpft haben. Mhm. Und darüber große Einigung entstand, auch die Nationalfarben herkam, sehr viel Identität, also das heißt, dieses Gemeinsame. Und Covid war ja nun ein global kollektiver Feind, in Anführungszeichen. Das heißt, alle haben zeitgleich dasselbe erlebt. Und ich finde es schon faszinierend, jetzt zu beobachten, was du da gerade sagst, mit sehr viel Neugier mal zu sehen, wie das jetzt in uns wirkt, was da kommt. Ich suche gerade nach den gemeinsamen Identifikationspunkten. Ich hoffe, es werden nicht die Smartphones sein und die Social-Media-Auftritte und Co., die wir nachher als diese sehen. Aber finde ich eine spannende Perspektive drauf.
Wir reiten hier jetzt durch das Land der Zukunftsforschung. Ich würde gerne, du hast die Zahl selber vorhin aufgebracht und die war mir auch so nicht klar. 60% des Vermögens hängen bei den Boomern. Da wird es eine riesengroße Erbschaftswelle geben in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das in vielen anderen Ländern eigentlich genauso ist. Es gibt ja eine ganz dramatische Bevorzugung von großen Vermögen, die häufig ja in Unternehmenswerten stecken, dass man quasi auf Unternehmen, die man erbt, keine Steuern zahlt, was viele Menschen kritisieren und sagen, man müsste einen Weg finden zu mehr Steuergerechtigkeit. Da gibt es auch so Thesen wie, dass man dann Menschen, die gar nichts erben, Klammer auf, ich werde dazu gehören, auch nochmal so eine Erbschaft von den dann gewonnenen Erbschaftssteuern gibt, um so Arm- und Reichschere wieder auszugleichen, Klammer auf, das wäre bei mir nicht nötig, Klammer zu. Aber wie siehst du dieses Thema Arm- und Reichschere? Der Friedhof Bergmann, dem wir uns ja so ein bisschen verpflichtet fühlen, der Begründer der New Work-Bewegung, hat ja in einer seiner vier Prognosen Tsunamis, hat das genannt, die immer größer werende Schere zwischen Armut und obszönem Reichtum genannt. Mhm. Wie siehst du das? Gibt es da Handlungsbedarf oder wird der Markt das regeln?
Der Markt wird das nicht regeln, die Demografie wird es regeln, aber ich sag's mal so, also in Österreich zum Beispiel ist es so, wenn die mittelkonservative Regierung an der Macht ist, dann gibt's keine Erbschaftssteuer, und wenn die Sozialdemokraten hier dran sind, dann gibt es eine. Und das heißt, man kann jetzt seinen Boomer-Eltern irgendwie taktisches Sterben nahelegen, ja, das ist ja irgendwie dämlich, das System, muss man sagen. Will damit also sagen, da braucht es eine durchgehende, demografisch begründete Regel. Weil, wie du völlig zu Recht sagst, es gibt Alters- und Bevölkerungsstrukturen, wie zum Beispiel in Afrika, teilweise auch in Asien, die haben das Problem gar nicht. Da gibt es das nicht, ja, weil die einfach noch auch schon wie eine Bevölkerungspyramide. Auch, darauf sind unsere ganzen Systeme auch gebaut, dass man eigentlich mit 60 schon hoffentlich bald mal abkratzt. Ja, und so ist es halt nicht mehr. Das ist ja ein riesiger Fortschritt, den wir da gemacht haben, aber wir müssen dementsprechend auch die Systeme anpassen. Und da würde ich völlig, völlig zustimmen, also jetzt ohne zu marxistisch klingen zu wollen, aber da muss einfach regulativ was gemacht werden. Ja, also das ist doch das Allertragischste, wenn die Armut steigt, während die anderen in der Dekadenz ersaufen. Das kann natürlich so nicht sein. Also da wird man was machen müssen. Dazu haben wir aber auch die Hebel, das wissen wir ja auch. Ja, da müssen, wenn man so möchte, nur mal die Richtigen an die Macht kommen. Vielleicht muss man auch irgendwelche Systeme, gerade bei uns, also Erben assoziieren wir immer mit dem Sterben, dass man da, und das meine ich jetzt gar nicht aus eigenem Interesse, dass man da irgendwelche Früherbsysteme sich einfallen lässt, um einfach das Geld wieder in die unteren Generationen zu bringen, da wo es, also mit Verlaub, aber das Geld wird, glaube ich, bei der Familiengründung mehr gebraucht als in der Pension, jetzt mal gesellschaftlich gesehen. Dass man das da wieder hinkriegt, zumal auch die jüngeren Generationen meistens mehr konsumieren, dadurch mehr Geld im Umlauf ist. Und ich bin zwar kein Ökonom, aber das soll gut für die Wirtschaft sein, habe ich mir sagen lassen. Also aus dem Gedanken würde ich daran gehen.
Ja, spannend.
Damit hängt ja eben auch etwas zusammen, was ihr gerade angekratzt habt, nämlich das Thema erwartetes Durchschnittsalter. Welche Erkenntnisse hast du dazu? Weil du bist sehr immer ja auch mit dem Thema Demografie, wie wird sich's verändern und so weiter. Und das Alter, je länger wir leben, hat ja nun nur eine enorme Auswirkung eben auch darauf.
Das ist die große Frage. Knacken wir jetzt das endlose Leben oder so, ist der große Menschheitstraum.
Das gar nicht mal, aber allein schon, wenn wir den Faktor, ich sag mal, erhöhen von, keine Ahnung, 80 auf 100 oder sowas.
Ja, auf bis dreistellig quasi.
Ja.
Also ich glaube, man sieht das ja auch durch die hohen Investitionen in die gesundheits- und medizinischen Sektoren, die natürlich durch Covid nochmal befeuert wurden. Also vielleicht geht es sich für meine Generation sogar noch aus, dass viele der Krankheiten, die wir so kennen als groß bedrohlich, also Alzheimer, Krebs und so weiter, dass die nicht mehr wirklich Themen für uns werden. Ja. Und dann werden Menschen schon bis 90 oder 100 ganz gut leben können. Also im Schnitt jetzt, man muss das ja immer im größeren Kontext sehen. Und weil ich nicht will, dass, also ich finde das Ziel lobenswert, ja. Also endloses Leben weiß ich nicht. Das stelle ich mir immer ein bisschen deprimierend vor, weil das ist ja total frustrierend, wenn du, dann musst du leben wie ein totaler Hermit, weil wenn du ewig leben könntest und dann von der Bahn überfahren wirst, dann hast du ja ein ewiges Leben verschwendet. Das ist ja echt eine große Tragödie. Also dann das würde die Lebensqualität, glaube ich, massiv eigentlich zerstören. Muss man, glaube ich, so konkret sagen. Also ich sag mal vorsichtig, wenn wir die Systeme nicht anpassen, dann ist es egal, ob man 100 oder 120 wird. Ja, dann geht dieser Generationsdeal nicht auf. Aber man sieht, das zeigen die Bevölkerungsstrukturzahlen, zwischen 10 und 11 Milliarden ist ja Schluss und dann geht es ein bisschen zurück. Und der größte Indikator, der wichtigste Indikator für uns ist eigentlich Geburtenquote pro Frau. Das ist das Allerwichtigste. Du brauchst ca. 2,1 pro Frau, sodass sich eine Gesellschaft selbsterhaltend fortbewegen kann. Und auf dieses Niveau müssen wir uns, glaube ich, irgendwie mal einschwenken. Das ist das Ziel. Und wir sind jetzt wieder drunter hier bei uns. Ne? Während viele Länder teilweise von so Bangladesch ist von 7 auf, glaube ich, 2,7 runtergekommen oder so. Wir sind jetzt wieder viel zu sehr im Minus. Also das muss, glaube ich, das Ziel sein. Dann stabilisiert sich diese. Dann ist es keine Pyramide, sondern einfach quasi ein Generationenblock, wenn man so möchte. Kann man sich vorstellen wie so ein Turm. Ohne viele Ausschläge. Das ist der Idealzustand. Dann kann man da ein System drüber knallen. Dann passt es auch, wenn man so sagt.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Lass uns doch nochmal auf das, was du als Autor gemacht hast, kommen. Und ich möchte jetzt nicht über alle drei Bücher sprechen, aber wir würden gerne einmal von dir die sehr, sehr neugierig machende Subtitle oder den neugierig machenden Subtitle deines zweiten Buches, der Titel ist schon sehr neugierig machen, unsere fucking Zukunft, aber die zweite Zeile ist eigentlich die unsere Neugier am meisten gefesselt hat. Warum wir für den Wandel rebellieren müssen. Du hast das Wort rebellieren im Verlauf unseres Gesprächs zweimal schon benutzt, glaube ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Erzähl uns mal, was für eine Art Rebellentum wir brauchen, bevor wir dann
vielleicht ein neues Buch kommen. Ja, ich habe vor allem nicht Revolution gesagt, weil die Begriffe werden ganz oft gleichgesetzt. Und das muss man gleich mal, habe ich auch natürlich auch im Buch gemacht, mal auseinandernehmen. Also die Revolution will das gesamte System über den Haufen hauen. Und die Rebellion will ja innerhalb eines Systems etwas verändern. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Rebellion. Was man jetzt zum Beispiel gerade sieht, großer emotionales Thema für die uns Deutschen natürlich, die ganzen Klimakleber, die uns unsere schöne tempofreie Autobahn verkleben, das gibt's ja nicht. Die auch ich, muss ich sagen, mal ab und zu mal genossen habe. Also ganz so bin ich auch nicht. Das funktioniert. Auch wenn alle sagen, wow, und wir wollen das nicht, das ist schrecklich. Solche Sachen funktionieren am Ende des Tages. Mhm. Rebellion, also ohne Gewalt, ohne Autos anzuzünden, ohne Flughäfen in die Luft zu jagen, sondern so eine Rebellion, das ist das, wie Wandel entsteht. Und der Gegendruck dagegen ist genauso wichtig in dem System. Ja? Also ich habe das einfach anhand von verschiedenen Beispielen in dem Buch, es war kein monothematisches, sondern eher ein polythematisches Buch, festgemacht, einfach um zu zeigen, das ist gut. Ja, geht auf die Straße. Also ich sage es mal überspitzt so, die Fridays for Future Bewegung hat ja eigentlich gewonnen. Ja, es hat funktioniert. Es kann sich kein Unternehmen mehr leisten, so gut wie keines mehr, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Verdammt nochmal, Firmen wie Shell sagen jetzt auch mittlerweile, unser Zukunftsmarkt ist nicht mehr fossile Energien. Energieunternehmen, ja, fossile Träger nennen sich auf Energieunternehmen um. Ja, also das auch mal zu zeigen, das hat funktioniert und auf die Straße gehen und rebellieren, nicht Revolution, Revolution ist zu viel. Das ist ein gesellschaftlich funktionierender Mechanismus, der hat bei den Boomern funktioniert, die Xler haben nicht so rebelliert, muss man sagen, man weiß auch nicht, muss man die fragen. Meine Generation ja auch nicht, wir haben nur 2 Wochen Occupy Wall Street durchgehalten, dann war wieder Schluss. Ist auch kalt in den Zelten. Ne? Aber die Generation Z hat das konsequent durchgezogen. Und das hat funktioniert und das war eigentlich mein Appell dafür.
Ja, finde ich super stark. Also ja, ich finde auch Tomatensoße auf Bildern und Festkleben also auch nicht meine Tools, aber ich finde es erschreckend, wie leider wieder viele aus meiner Generation das jetzt in einen Kontext setzen mit RAF und Klimaterroristen und so. Das finde ich ganz schlimm. Ich bin sehr froh, wie du das einordnest, weil so ordne ich es auch ein. Also wer sich irgendwo hinklebt und wenn der Polizist kommt, dann freundlich seinen Personalausweis, den man natürlich auf jeden Fall mitbringt, auch zeigt und dann ja auch nicht anfängt, die Polizisten zu verprügeln, sondern irgendwie sich friedlich auch wieder wegnehmen lässt. Ich finde auch, dass sowohl Fridays for Future als auch die letzte Generation, so traurig ich den Namen finde, dass die eine wichtige Rolle spielen. Ja, also ich auch so. Danke. Danke für die Einordnung.
Zweites Buch, Thema, da geht es um Sinn und Arbeit auch.
Ja,
kannst du da, weil das passt noch natürlich perfekt hier in den Podcast. Gib uns doch mal die.
Ja, erzähl mal, was kannst du mit dem.
Die TikTok-Variante des Buches.
mit dem Begriff New Work, was ist deine Verbindung zu, also gibt es überhaupt eine zu Frithjof Bergmann, der ja auch in Österreich Jahre seiner Jugend verbracht hat. Also was ist für dich New Work und was findest du daran gut und was findest du vielleicht nicht so gut daran?
Also ich finde New Work, ja, also ist natürlich als Begriff in sich, ist ein Megatrend und der läuft schon länger. Ja. Also ich habe das Buch auch geschrieben, weil ich frustriert war, dass meine Generation nicht dafür rebelliert hat. Ja, wir haben das ja mal versucht. Ja, wir haben ja schon mal das so Homeoffice, Flexibilisierung und so, ich habe es eh schon gesagt, schon mal gefordert und waren aber einfach nicht konsequent genug. Das muss man einfach sagen. Ja, da war die Demografie und die Wirtschaftslage auch vielleicht noch nicht ganz gut von den Gegebenheiten, aber wir waren da nicht konsequent genug und das erleiden jetzt natürlich auch die nächsten Generationen, die in den Arbeitsmarkt reinkommen. Und ich habe das Buch Sinnmaximierung genannt, weil ich etwas kombinieren möchte, nämlich Sinn, etwas, das also meine Generation ja sehr viel gesucht hat und teilweise auch gefunden hat, teilweise auch nicht. Und Maximierung, etwas Klassisches, Kaltes, Wirtschaftliches, Effizienz, etwas, das wir gerne mögen, maximieren. Und das in Einklang zu bringen, weil ich argumentiere in dem Buch immer nur aus Produktivität. Niemals aus Moral, sondern immer nur aus Produktivitätsargumenten. Und es ist natürlich gerade ein Appell an die Manager zu sagen, Leute, wenn ihr nicht das verwendet, was da ganz klar vor euch liegt, als Produktivitätserhöhung und auch noch als Sinn- und Glückserhöhung für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann seid ihr schlechte Manager. Es tut mir leid. Ja? Dann müsst ihr eure Kränkungen mal zur Seite legen und das jetzt durchsetzen. Deswegen der Titel und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Super.
Was heißt, was würdest du den Gekränkten empfehlen? Also wenn du sagst, leg sie einfach beiseite, das ist ja leicht gesagt, aber jetzt einer tief getroffen, was würdest du ihm sagen, komm, hier ist der Drei-Punkte-Plan, so kannst du dich über die Feiertage wieder zusammenraufen und im neuen Jahr auch als Boomer-Manager durchstarten.
Naja, die Sache ist, ich habe das Gefühl, dass es ganz oft einfach nur Kontaktangst ist. Irgendwie. Ja, also es ist ein bisschen so wie damals während der Flüchtlingskrise in Deutschland, wo man gesehen hat, die Regionen, die am wenigsten Kontakt mit Flüchtlingen hatten, hatten auch am meisten Angst vor ihnen. Und das ist genau dasselbe mit den Generationen, ja, wenn es um Arbeit geht da. Also diese Klischees entstehen und verhärten sich immer mehr, je weniger Kontakt man mit der anderen Seite hat. Das ist der erste Vorschlag, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber mal den Kontakt und den Austausch suchen. Und wenn man es selber nicht auf die Kette kriegt, was total in Ordnung und verständlich ist, ja, also gab es eine wunderbare Erhebung in Amerika, da haben 2/3 der Manager gesagt, wenn sie mit der Generation Z sprechen, haben sie das Gefühl, sie sprechen mit jemandem, der englischen Sprache nicht mächtig ist. Ja, also finde ich schon mal beeindruckend, weil einfach die Sprachen auch schon so auseinandergegangen sind, dass man sich dann in Unternehmen eine Rolle dafür schafft, ja, Generationenübersetzer. Denn ich garantiere, am Ende, wenn man den ganzen Quatsch beiseite legt, haben wir alle sehr, sehr ähnliche Ziele. Wir kommunizieren nur aneinander vorbei. Und diese Brücke hinzukriegen, das ist der wahre Schlüssel. Ich habe jetzt gestern eine wunderbare Doku gesehen über, das ist, glaube ich, der erste vegane Haubenchef in Österreich. Und der ist nur zum veganen Haubenchef geworden, weil seine Tochter irgendwie eine Diplomarbeit über Tierquälerei geschrieben hat, über Massentierhaltung. Und er hat ihr zugehört und das hat auf ihn gewirkt und dann hat er was daraus gemacht. Ja? Und geil. Das, finde ich, ist der richtige Zugang. Ja, also die haben dann zusammen ein Kochbuch rausgebracht. Ja? Also und die österreichische Küche davor, seine Küche davor war nicht gerade fleischarm, das kann man so sagen. Ja? Also so muss das funktionieren.
Ich finde das, also Generationenübersetzer finde ich interessantes Konzept. Wenn mich Leute fragen, mache ich immer eine ähnliche Empfehlung. Ich sage immer, mach doch mal, wenn neue Leute ins Unternehmen kommen, Trainees oder so, Reverse Mentoring. Also ich glaube, Reverse Mentoring ist gemeint, dass die jungen Leute die alten mentoren. Ich meine eigentlich in beide Richtungen, dass man so Couples bildet, ne? Und sagt, die jungen Leute kriegen ältere Leute und ein Jahr lang treffen die sich einmal im Monat zum Mittagessen oder was immer die dann wollen, um sich auszutauschen. Also ich glaube...
Das gab es schon mal in der Schule, erinnere ich mich gerade. Ja. Also man hat, wenn man eingekommen ist in der ersten Klasse, wurde einem aus der 8. einer zugewiesen und der hat einem das dann oder sie hat es einem dann gezeigt. Ja. Das ist gut.
Kostet nichts und ist, glaube ich, echt extrem vielversprechend. Ja.
Die Generation, die jetzt danach dann kommt, jetzt in den Kleinkindschuhen stecken wird, als Zukunftsforscher.
Deine Kinder, oder? Schon
Alpha. Natürlich, selbstverständlich meine Kinder.
Genau, klar, dass deine Kinder Generation Alpha sind.
Ja, whoever Alpha, wie auch immer wir sie da nennen. Ja. Gib mal so ein paar Eckdaten, die man jetzt schon sehen kann, wo man sagt, so, ja, die wachsen. Ne, denkt mal drüber nach, so und so auf, das und das, das können wir noch steuern, das vielleicht nicht.
Also ich kann sagen, allen Eltern dieser Generation gratulieren, weil die Generation, wenn sie junge Erwachsene sind, in die nächste Epoche der Menschheit reinwachsen. Das kann man einfach so sagen. Ja? Also die werden nicht mehr um Homeoffice betteln müssen, den wird man dann erzählen, den wirst du dann mal irgendwann erzählen können. Ja, früher, da gab es 40 Stunden als Arbeitsnorm. Kannst du das vorstellen? So wie meine Oma mir das mit 60 erzählt hat mal. Ja? Dann wird sie auch, 2040 sind die junge Erwachsene, bisschen wärmer werden sie es haben, das kann man glaube ich schon sagen, aber die Apokalypse werden sie da glaube ich so nicht mehr miterleben. Also die ganzen Trubeln und Turbulenzen, die wir gerade in dieser Übergangsphase hier jetzt gerade erleben, und das ist schon eine Übergangsphase, das spüren doch alle, dass gerade an allen Systemen, an allen Ecken brennt, die werden die Früchte davon tragen, wenn man so möchte. Ja, also zum Thema Enkelfähigkeit. Ja, für die Generation machen wir jetzt eine wirklich geile Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Und dafür müssen wir jetzt, ich habe es ja schon geschrieben, rebellieren. Und gerade was das Thema Arbeit und Leben und Glück angehen wird, wird es denen gut gehen, zumal auch, weil es demografisch so ist. Ne? Also die werden ja erwachsen werden, wenn diese große Erbwelle, von der wir vorhin gesprochen haben, auch geschehen wird. Da wird viel Kapital frei. Das ist eine ganz gute Angelegenheit auch für die Eltern dieser Generation.
Ja.
Das sind gute Aussichten, das gefällt mir. Das ist ein Blick, mit dem kann ich gut arbeiten. Wir haben eine Frage, die uns immer beschäftigt, aber da will ich noch nicht hin. Was ich von dir wissen will, bevor wir hier auf die Zielgerade gehen, ist, als Zukunftsforscher liest du ja mit Sicherheit auch hier und da ein Buch oder schaust dir Sachen an. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Anfang des Jahres noch ein bisschen Zeit und Luft, mich mal mit den Dingen auseinanderzusetzen, wo liest du, wo holst du deine Inspiration her?
Man ist halt in der Welt, ne? Also ich habe eine die ziemlich intensive, wenn ich in Forschungszeit bin, ziemlich intensive statistische Diät. Da kann ich jedem nur vor allem Zahlen von Gapminder nahelegen. Die tun der Seele sehr. Gapminder, das ist von den Rosslings. Also Hans Rossling, den kennt man vielleicht so ein bisschen.
Ja, kennen wir.
Der hat das geschaffen. Das ist eigentlich meines Erachtens das beste Big Data Institut der Welt, weil die haben diesen Global Ignorance Test, wo man so ein paar Fragen durchläuft und dann sieht, was für ein komplett falsches und pessimistisches Weltbild man eigentlich hat. Und das sind, soweit ich weiß, die besten Zahlen, die es gibt. Ja, also Barack Obama hat sich von dem beraten lassen, was Weltbild angeht. Ja, also ich hab nicht wirklich große Idole oder sowas, aber wenn es einen gäbe, dann wäre es wahrscheinlich er. Und mit Ola Rosling, dem Sohn von Hans Rosling, der das übernommen hat, habe ich auch schon das Privileg gehabt, ein paar Mal zusammen zu arbeiten. Deswegen bin ich da ein großer, großer Fan. Das soll jetzt nicht freundelwirtschaftlich klingen, sondern, oder klüngelig, oder wie sagt man in Vetternwirtschaft in Deutschland, sondern die haben einfach verdammt gute Zahlen. Und sonst, also eine sehr hilfreiche Sache, die ich betreibe, ist, ich konsumiere keine Informationen und Nachrichten auf sozialen Medien. Das ist sehr, sehr gut für die Birne. Also da scheue ich mich aktiv vor. Und wenn ich mich dabei erwische, dass ich irgendeinen Schrott dort lese, also ich habe jetzt auch nicht ein Trendwort, das ich sehr geil finde, die perfekte Digisziplin, also, aber leichter Zungenbrecher, aber okay. Ich versuch's zumindest. Ja. Also das ist so eigentlich die Art und Weise, wie ich den Blick auf die Welt halte, indem ich mich vor allem mit globalen Statistiken zuerst auseinandersetze und dann schaue, ob ich das auch im deutschsprachigen Raum finden kann. Und ich habe natürlich, das darf man auch nicht vergessen, den Vorteil, ich bin beim Institut dabei, beim Zukunftsinstitut, das einfach unglaublich geile Studien produziert, wo auch einfach Unmengen an Wissen und Informationen, Statistiken drin sind. Die verdaue ich natürlich auch durchgehend.
Ja. Super. Also ich finde es irgendwie geil, dass wir heute sprechen. Also wir können ja mal transparent sein, ist der 19.12. Und am Wochenende gab es in Kanada eine wichtige Artenschutzkonferenz. Ich komme jetzt mal wieder zum Thema Nachhaltigkeit zurück, wo sich 200 Länder darauf geeinigt haben, fast ein Drittel der Erde besonders schützen zu wollen bis 2030, was wohl ein Riesendurchbruch ist. Also es ist so eine Art Weltnaturgipfel und vielleicht ist es ein schöner Zufall, dass wir dich heute als einen jungen Trend- und Zukunftsforscher hier bei uns haben, der eben auch mit viel Hoffnung auf die Zukunft blickt und mit so einer schönen Entscheidung hinter uns. Also ich hoffe, das passt zusammen und es wird beides eintreten. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich. Doch bevor wir dich jetzt in den wohlverdienten Vorbereitungsslot für dein großes Interview entlassen, vielleicht noch die letzte Frage, die wir gerne stellen. Wo möchtest du noch hin?
Boah, wo will ich noch hin? Also schwierige Frage. Also klar, ich weiß, wo ich hin will, aber das kann man ökologisch momentan nicht vertreten, weil ich glaube, um so eine Rakete ins Weltall zu schießen, braucht es schon ziemlich viel CO2. Vielleicht, wenn es dann die Elektroraketen gibt oder die Wasserstoffraketen oder die Nuklearraketen, dann schieße ich mich mal ins Weltall. Also das ist der einzige Ort, in den ich noch wirklich möchte, ist einmal ins Weltall. Aber so ein bisschen ferne Zukunftsmusik wird man noch haben dürfen. Das muss man noch ein bisschen aufheben. Das ist momentan moralisch nicht vertretbar.
Finde ich okay.
Finde ich auch als Pitch trotzdem völlig legitim. Sehr schön.
Danke euch.
Super.
Danke dir, Tristan.
Vielen Dank, Tristan.
Das war gut, dass wir das mal fortgesetzt haben. Wir hatten da eine gute Zeit hier in Hamburg und ich fand das jetzt eben, es hatte die Tiefe, also für mich waren das echt wichtige Fragen hier und das Positive und Nüchterne und die ganz leichte Wiener zynische Art dabei, die hilft mir sehr, mit einem Lächeln in die Zukunft zu schauen.
Sehr schön, ja. Wir machen jetzt noch kurz vor Weihnachten, da setze ich mich jetzt selber unter Druck. Wir hatten in der letzten Folge unseren Lektor zu Besuch und haben gesagt, wir machen noch so eine Weihnachtsbücherliste, auf die kommst du jetzt auf jeden Fall auch drauf. Wir sind dir sehr dankbar, dass du dir, obwohl du noch so viel zu tun hast, vor Weihnachten die Zeit genommen hast. Hoffen auf eine Fortsetzung irgendwann im richtigen Leben und mit herzlichen Grüßen an die gesamte Trendforscherfamilie, denn deine Mutter spielt ja auch eine Rolle, dein Bruder auch, wie ich gelernt habe, auch wenn eher visuell, dein Vater sowieso, also euch allen schöne Festtage und danke, dass ihr das für uns macht.
Ich habe zu danken. Das war wirklich sehr schön. Jetzt habe ich auch die ganzen lustigen Sachen aus mir rausgekriegt. Jetzt kann ich dann ganz, ganz ernst und streng beim Spiegel sein. Das ist natürlich super.
Sehr schön. Sehr schön.
Mach's gut.
Danke euch.
Ah, das ist ein schönes, guck mal da in das Bild, können wir reinsprechen. Das ist ein geiles Bild hier. Wer hat denn diesen Podcast-Raum eingerichtet?
Ja, ich weiß auch nicht. Und das lassen wir alles schön drin. Diesen Podcast-Raum haben deine Leute und du. Ihr. All together habt ihr das gemacht. Together.
Together. Work together.
Work together.
Das müsste man hier oben noch hinschreiben. Work together.
Ja. Also ich fand's cool. Ich war sehr neugierig. Ich hatte auch in der Tat auf einer Longliste seinen Vater, der mich ja in meiner beruflichen Karriere wirklich begleitet hat, weil wenn du Werbung machst, musst du ja auch immer dich mit Zukunft, mit Trends auseinandersetzen und ich fand den immer irgendwie spannend. Ich finde es jetzt total cool, dass wir seinen ältesten Sohn zu Gast hatten und du hast nicht zu viel versprochen. Das war eine richtig cooler Ritt und hat mir wahnsinnig viel Spaß und Erkenntnisgewinn gebracht und auch wieder viele Ansatzpunkte zum Weiterstöbern und ich finde, wir können jetzt glaube ich, uns beide gut aus diesem Doppelfolgen-Podcast-Tag entlassen und weitere Waldbrände jeweils noch
löschen. Die Welt retten. Ja, also ich mochte auch eben diesen positiven Blick und ich habe ihn ja zufällig kennengelernt, weil meine Leute tatsächlich das Event veranstaltet hatten. Wir haben uns da erst kennengelernt und das hat echt gut funktioniert auf der Bühne und ich habe so viel gelacht und dachte so, ach, endlich mal einer, der mir die deutsche Kurve aus mir rausbekommt hier. Und ich finde, das ist ihm wieder hervorragend gelungen. Und insofern können wir damit gut, wenn diese Folge rauskommt, ins neue Jahr starten und jetzt in die letzte Woche vor Weihnachten.